möchte kurz, bevor ich anfange, noch meine achtungsvollen Ehrbietungen Srila Prabhupada und den vorangegangenen Acharyas darbringen. Namahom Vishnupadaya Krishna Peshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavari Paschatyadesha Tarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, das Wort Karma an sich ist schon sehr interessant. In unseren westlichen Breitengraden würden wir es als Handlung oder Tat übersetzen. Und machen uns meistens gar nicht viel Gedanken darüber, was in dem Begriff Handlung alles mit hineinspielt. In den uralten vedischen Schriften sieht es ganz anders aus. Bis ins kleinste Detail wird wissenschaftlich untersucht und erklärt, was in diesem Begriff Handlung alles drinsteckt und was das für das Lebewesen, insbesondere für den Menschen, bedeutet. So, wenn man im Wörterbuch nachschaut, Sanskrit, Deutsch, Deutsch, Sanskrit, dann findet man die Übersetzung Handlung, Tat. Aber wenn wir dieses Wort Karma in unserem alltäglichen Sprachgebrauch benutzen, dann sagen wir so viel wie, es war eben mein Karma oder es war eben dein Karma, dass dir dieses und das passiert ist. Und mehr verstehen die Menschen, was damit ungefähr gemeint ist. So, was ist damit genau gemeint? Eine Handlung, wenn wir eine Handlung uns anschauen, besteht eine Handlung aus einem Ablauf vieler Aktionen und Reaktionen. Angenommen, ich sage, er macht jetzt das Fenster auf. Was passiert da alles? Da muss sich ein Arm, also erstmal muss einer von uns aufstehen, dann den Arm bewegen und genau an der richtigen Stelle innehalten, dann mit der Hand die Klinke umfassen, im richtigen Winkel, mit dem richtigen Gewicht die Klinke herunterdrücken, damit sich der Schließmechanismus öffnet und dann im richtigen Moment auch nicht zu stark und nicht zu schwach nach hinten ziehen. Das alles und noch viel mehr. Man könnte jetzt noch die Muskeln analysieren, das Gehirn. Das alles spielt mit bei, wenn wir davon sprechen, dass jemand das Fenster aufmacht. So, wir sehen also, dass eine Handlung aus vielen verschiedenen Komponenten besteht. Und die vedischen Schriften gehen sogar noch weiter. Nach dieser Handlung gibt es weitere Reaktionen. Angenommen, ein Mann macht heute Abend, bevor er schlafen geht, noch einmal das Fenster auf, weil er frische Luft reinlassen möchte, ist aber so müde, dass er einschläft und es vergisst, wieder zuzumachen. Das ist mir schon mal passiert. Am nächsten Morgen wacht er mit einer völlig verschnupften Erkältung wieder auf, kann nicht zur Arbeit fahren, wird vom Chef gekündigt, was dazu führt, dass er kein Monatsgehalt mehr bekommt und kann seine Miete nicht mehr bezahlen, wird obdachlos, seine Frau lässt sich von ihm scheiden, nimmt die Kinder sogar mit und der gute Mann springt aus Verzweiflung die Brücke runter. Und alles nur, weil er einmal das Fenster aufgemacht hat. So, hier sehen wir, dass aus einer Handlung eine Kette von verschiedenen Reaktionen ausgelöst wird. Und große Konsequenzen entstehen. Und darüber berichten oder erklären die vedischen Schriften, behandeln dieses Thema Karma wie eine Wissenschaft. Wir haben das jetzt auch in Japan, da haben sich in Anführungsstrichen ein wenig die Erdplatten bewegt für die Erde. Einfach so, als würden wir uns mal kurz strecken und die Muskeln ein bisschen, also die Knochen sich ein bisschen einrenken. Das kennen wir manchmal hier. So, das hat die Erde einmal kurz gemacht und schon wurde eine riesige Monsterwelle ausgelöst, die wiederum ganze Dörfer mit sich gerissen hat. Und jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass Atomkraftwerke beschädigt wurden, so sehr, dass es wahrscheinlich zu einer großen Katastrophe jetzt kommt. So sehen wir auch eine Folge, eine Kette von Aktionen und Reaktionen. So streng gesehen kann man Karma als ein Naturgesetz bezeichnen, wie das der Schwerkraft, was ganz präzise und nach ganz festen Richtlinien und Gesetzen funktioniert. Wenn ich zum Beispiel hier etwas fallen lasse, wenn es ein gewisses Gewicht hat, dann braucht es auch eine gewisse Zeit, um auf die Erde zu fallen. Bei Gesetzen, Naturgesetzen wie der Schwerkraft handelt es sich um ein rein physisches Gesetz. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, das war jetzt eine richtige Schwerkraft oder eine falsche oder eine schlechte oder gute Schwerkraft, sondern wir betrachten Schwerkraft ganz neutral als Schwerkraft, ein Naturgesetz. Bei dem Gesetz des Karma sieht es wiederum anders aus, obwohl auch Karma nach ganz festen physischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, wie eben an dem Beispiel mit dem Fenster, mit dem Winkel und so weiter, dass der Mechanismus aufgehen muss, wenn die richtige Kraft da ist, hat aber Karma auch eine weitere Dimension, nämlich eine metaphysische. Das heißt, wir fangen an zu fragen, war das jetzt gut, eine gute Handlung oder eine schlechte Handlung? Zum Beispiel, wenn ein Mörder dem Richter erklärt, Herr Richter, ich habe nur mit einem Druck von 0,2 Bar den Abzug einer Pistole gezogen, an einem Abzug gezogen. 0,2 Bar. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Das ist nicht gut, nicht schlecht. Das ist einfach ein physischer Prozess, der abgelaufen ist. Wieso, was soll hier der ganze Hype? Warum wollen Sie mich hier an den elektrischen Stuhl fesseln oder hinter Gittern lebenslang länglich bringen? Der Richter und die Gesellschaft werden eine solche Antwort nicht akzeptieren. Sondern hier ist wirklich die Frage nach gut oder schlecht, nach richtig oder falsch. War es richtig? Es gibt auch Situationen, wo die Menschen sagen, das ist richtig, dass jemand erschossen wurde. Im Krieg zum Beispiel oder wenn jemand zu Tode bestraft wird, dann kann es auch manchmal sein, dass die Gesellschaft das befürwortet. Das heißt, das Gesetz des Karma ist ein Gesetz, wo wir fragen, ist es gutes Karma, ist es schlechtes Karma oder neutrales Karma und was bringt es für Folgen? Und die vedischen Schriften erklären uns, insbesondere die Bhagavad Gita, erklärt, dass wenn wir in der Erscheinungsweise der Tugend, also wenn wir tugendhafte Handlungen ausgeführt haben, dass das uns dann erhebt und dass uns das Glück beschert. Wohingegen, wenn wir uns schlecht, wenn wir schlechte Handlungen, falsche Handlungen oder böse Handlungen begehen, dass wir dadurch uns erniedrigen und dann Leid erfahren. Und das kann sogar bis in ein nächstes Leben und in ein zukünftiges Leben hinauszögern, aber es wird irgendwann eintreffen. Ich möchte an dieser Stelle, weil das Thema lautet Karma und Mitgefühl, jetzt kommen wir zum Mitgefühl. Wir haben in einem unserer älteren Goni Times Magazine Anfang dieses Jahrtausends ein Interview oder ein Gespräch abgedruckt, was zwei gute Freunde von uns namens Gerrit und Ramasundara mit Thomas D. geführt haben. Und da wird genau dieses Thema einmal Karma und wie sich das mit Mitgefühl vereinbaren lässt, weil man, wenn man diese Information bekommt, wie ich sie eben erklärt habe, dann kann es passieren, dass man sagt, ja, es waren eben einfach nur physikalische Prozesse und weil er eine schlechte Handlung begangen hat, muss er jetzt leidvolle Erfahrungen machen, oder weil er gute Handlungen begangen hat, darf er jetzt Glück erfahren. Das ist halt so, habe ich nichts mit zu tun, interessiert mich nicht. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die sind da in Kraft getreten. So, die Gefahr besteht, dass man dann sein Mitgefühl verliert, seine Gefühllosigkeit. Darüber handelt es hier. Und zwar fragt der Ramasundara: Du hast eben auch von Karma gesprochen. Glaubst du daran, dass alle Handlungen auf uns zurückkommen? Thomas D. Auf jeden Fall. Vielen Menschen würde ich es gönnen, wenn sie die Reaktionen auf ihre Handlungen schon in diesem Leben empfangen würden. Sowohl die guten als auch die schlechten. Öfters sehen wir Menschen, die wirklich widerwärtige Dinge tun, aber während dieses Lebens nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. In einem solchen Fall ist Karma in Verbindung mit der Reinkarnation die einzige Hoffnung, ja die einzige zufriedenstellende Erklärung. Gut, dann bekommt er seine Reaktion eben im nächsten Leben. Genauso kann man auf diese Weise gut erklären, warum einem Menschen während seines Lebens gewisse Dinge widerfahren. Ja, er hat wahrscheinlich in der Vergangenheit irgendetwas gemacht und deshalb geht es ihm jetzt so schlecht. Das trifft natürlich genauso auf einen selbst zu. Ich muss es irgendwie verdient haben. Vor kurzem hat mir jemand zum ersten Mal in meinem Leben völlig unschuldig eine runtergehauen. Ich ging mit meinem Hund spazieren und er sprang dann plötzlich das Auto eines Zuhälters an. In dem Moment dachte ich dann auch, okay, das habe ich schon irgendwie verdient, auch wenn mir jetzt gerade kein konkreter Grund einfällt. Jetzt sagt der Gerrit: Wenn man dieses Prinzip versteht, kommt man mit dem Leid, welches man selbst erfährt, viel besser klar, oder? Thomas D.: Ja, exakt. Das ist die schöne Sache daran, dass es nämlich auf diese Weise kein Ungerecht oder Schlecht mehr gibt, sondern so letzten Endes alles seine Richtigkeit und seinen Sinn bekommt. Thomas hält kurz inne. Man muss hier natürlich manchmal vorsichtig sein. Wenn man Menschen, die gerade leiden, dieses Karma-Prinzip erklärt, kann das stark missverstanden werden, wenn man gleichzeitig nicht das notwendige Mitgefühl besitzt. Die Gefahr bei diesem Wissen besteht, dass sich in einem so etwas wie Gleichgültigkeit oder eine Egalhaltung breit macht, weil in einem das Mitleid verloren geht. Jetzt sagt der Ramasundara: Ja, diese Gefahr besteht. Bei einem echten Gottgeweihten ist es jedoch so, dass er einerseits über dieses Prinzip genau Bescheid weiß, gleichzeitig aber immer von Mitleid erfüllt ist. Wenn man den Leuten das Gesetz des Karma erklärt, aber gleichzeitig nicht dieses Mitleid empfindet, kann das auf die Menschen sehr gefühllos und abschreckend wirken. Doch ein echter Sadhu empfindet trotz seines Wissens gleichzeitig tiefe Betroffenheit. Thomas, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man sollte sich um jedes einzelne Leben Sorgen machen. So, das ist ein sehr interessanter Gedankengang, der hier stattfindet, finde ich. Und das ist auch, das wird auch von der Bhagavad Gita bestätigt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita an vielen Stellen, dass ein wahrer Yogi oder ein Sadhu, ein Gottgeweihter, sich über die Erfahrung seiner Mitlebewesen Gedanken macht. Es gibt im 6. Kapitel einen Vers, wo er sagt: Atmau pamjena savatra samang pasyati yojuna sukham yavadiva dukham sayogi paramo mataha. Und das heißt übersetzt: Ein vollkommener Yogi, der die wahre Gleichheit aller Wesen sieht, sowohl in ihrem Glück als auch in ihrem Leid, ist ein solcher Yogi eben, der durch Vergleich mit seinem eigenen Selbst die wahre Gleichheit aller Wesen sieht, sowohl im Glück als auch im Leid. So mit anderen Worten, ein Yogi, ein fortgeschrittener Spiritualist, der versteht, der horcht in sich hinein und versteht, ja, ich leide oder ich erfahre Glück und die anderen Lebewesen sind genau wie ich eine spirituelle Seele und die machen genau dieselben Erfahrungen. Wenn man zum Beispiel weiß, wie es sich anfühlt, auf eine heiße Herdplatte zu fassen und man hört vielleicht einige Zeit später, ja, gestern hat mein kleiner Sohn auf die heiße Herdplatte gefasst. Er wusste nicht, dass sie heiß ist. Und schon, weil man es selber erfahren hat, weiß man, dass das sehr weh tut. Und denkt dann nicht, man weiß zwar, wie in diesem Gespräch, ja, dahinter verbirgt sich vielleicht eine Ursache, aber weil man selber erfahren hat, wie schmerzvoll das ist, tut einem das leid. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Gottgeweihte, obwohl sie sich über dieses Gesetz des Karma bewusst sind, was einen auch davor schützt, dass man zum Beispiel sentimental reagiert. Ja, jetzt ist die 20 Minuten abgelaufen. Aber ich muss sagen, so übel ist das gar nicht, weil ich schätze, dass ich ungefähr noch 3 Minuten brauche. wo war ich eben stehen geblieben?
Dass es nicht so übel sei, da heißt ein Herbert und Karma.
Ah ja. Die Gefahr, wenn man das Gesetz des Karma nicht versteht, das sehen wir auch bei so vielen Menschen, die Gefahr ist, dass sie dann völlig verwirrt reagieren, entweder überemotional oder sentimental und sie können keine richtigen Ratschläge geben oder sie fangen an, Schuldige zu suchen, die es gar nicht gibt, die extremsten Auswüchse einer solchen Mentalität ist zum Beispiel, dass man Gott für alles Leid verantwortlich macht. Als der letzte Tsunami in Indien und Sri Lanka gewütet hat, da gab es bekannte Kirchenleute, die haben öffentlich bekundet, dass sie in dem Moment Gott angeklagt haben, warum er das zugelassen hat. Das gemeine Volk, was sich auch nicht auskennt über diese Gesetzmäßigkeiten, wird durch solche Aussagen doppelt verwirrt. Nicht mal die großen religiösen Führer können uns vernünftige Erklärungen geben. Damit ist niemandem geholfen. Auf der anderen Seite, wie der Thomas D. hier sehr schön und der Ramasundara sehr schön gesagt haben, muss man auch das richtige Feingefühl haben. Man darf nicht im falschen Moment und mit einer zu großen Rationalität jemanden über dieses Gesetz informieren. Sonst fragt er sich ja, Moment, weiß der nicht, was ich gerade durchmache? Da gibt es, und das nochmal jetzt am Schluss, ein Bericht, den ich ganz, der mich berührt hat, auch in Verbindung mit diesem Tsunami in Sri Lanka, vor etwa 5-6 Jahren war das, wo der Indra Dyumnaswami nach Sri Lanka gegangen ist, ein paar Tage später, als dieser Tsunami dort an die Küste gespült wurde, um mit Devotis richtige Entwicklungshilfe im klassischen Sinne zu leisten, das heißt, dafür zu sorgen, dass die Menschen zu essen bekommen und dass Zelte aufgebaut werden. Und er traf einen älteren Mann, der sichtlich erschüttert war und sehr betroffen war, denn er hatte vor 2 Tagen seine Frau, seine 3 Kinder, seinen Großvater, seinen Bruder, alle verloren. Also praktisch die engste ganze Familie ist ausgelöscht worden in wenigen Minuten. Und als Indra Dyumnaswami ihn vor sich sah und seine Betroffenheit sah, da, so schreibt er im Back to Godhead, wurde das abgedruckt, da wusste er, diesem Mann kann ich jetzt keine Silbe vom Gesetz des Karma erzählen, der Mann ist fertig. Und hat er ihn einfach in den Arm genommen und einfach ihm gezeigt, ich fühle mit, was du durchmachst. Und irgendwann später kommt auch bei jedem Menschen, mehr oder weniger, der Zeitpunkt, wo die Frage doch aufkommt, warum ist das alles passiert? Und dann, wenn man das merkt, als, sagen wir mal, als Vaishnava, der sich mit diesen Schriften auskennt, dann gibt es eine gute Gelegenheit, solche Menschen darüber zu informieren. Was wir auch tun, und das ist ein Grund dieses Bhakti-Clubs, Shivatma hat es vorhin schon gesagt, ist, dass man die Menschen schon im Vorfeld über diese Gesetze informiert. Das ist das, was wir hier machen wollen. Wir wollen über die vedischen Schriften sprechen, in einem vernünftigen, undogmatischen Rahmen. Und Krishnas Worte, insbesondere die Bhagavad Gita, vermitteln. Damit, wenn einem von uns mal ein Leid widerfährt und wenn wir es ist ganz klar, jeder von uns wird irgendwann wieder mit Leid konfrontiert, dann können wir damit vielleicht viel besser umgehen und bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht suchen und vielleicht sogar dieses leidvolle Dasein des materiellen Lebens ein und für alle Mal hinter uns lassen. Hare Krishna. Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen oder Kommentare?